Dankbarkeit. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ich lese uns zu Beginn den Predigttext aus Lukas Kapitel 17 von 11 bis 19. Lukas 17, 11 bis 19. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, also Jesus, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Hast du in der letzten Woche einmal, oder sagen wir mal mindestens einmal, deine Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht, dass Christus dich gerettet hat? Oder hast du vielleicht wenigstens einmal wirklich von Herzen diese Dankbarkeit gespürt, dass Christus dich gerettet hat? Heute geht es um das Thema Dankbarkeit. Jesus geht durch das Juden- und das Samaritergebiet. Er ist da am Grenzgebiet unterwegs. Das betont Lukas extra. Wir wissen ja, Jesus befindet sich auf der Reise vom Norden nach Jerusalem in den Süden. Und immer wieder gibt uns Lukas Hinweise, ja, er ist noch unterwegs nach Jerusalem. Und jetzt noch einen konkreten Hinweis, er ist in diesem Grenzgebiet unterwegs. Und ich denke, das kommt nicht von ungefähr, dass Lukas das betont und dass Jesus gerade dort lang gegangen ist. Jesus macht auf seinem Weg nach Jerusalem, auf seinem Weg zum Kreuz deutlich, für wen er zum Kreuz geht. Nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden, für alle. Und es wird immer wieder deutlich, was das bedeutet, für wen ist er denn jetzt gekommen? Jesus geht nach Jerusalem für die Verlorenen. Nicht für eine ganz bestimmte elitäre Schicht, für eine bestimmte Nation. Nein, er geht nach Jerusalem für die Verlorenen. Und siehe da, da stehen gleich 10 Paradebeispiele für Verlorenheit. 10 Aussätzige. Aussatz, das ist eine Hautkrankheit. Eine Hautkrankheit, die sehr ansteckend ist und gefährlich ist. Aussatz kann man vielleicht auch mit Lepra bezeichnen. Das war eine Krankheit, da musste man nicht unbedingt daran sterben. Es gab Varianten, wo man tatsächlich am lebendigen Leib verfault ist. Es gab aber auch viele Aussatzkrankheiten, wo man einfach eine unangenehme, eine ja, ansteckende Hautkrankheit hatte. Nun, diese Krankheit führte dazu, dass man nicht mehr in der Stadt sein durfte, nicht mehr am Ort sein durfte. Man durfte sich nicht mehr in der Nähe von anderen Menschen aufhalten. Das bedeutete, man war gesellschaftlich isoliert. Diese 10 Leute waren nicht per Zufall dort vor dem Ort, sondern sie mussten vor dem Ort sein. Und sie durften sich Jesus auch nicht nähern, sondern sie konnten allerhöchstens von der Ferne aus rufen. Ein Kommentator, der hat das verglichen, die Aussatzkrankheit damals, die ist heute ungefähr mit AIDS zu vergleichen. Ja, da ist man auch irgendwie stigmatisiert, man ist isoliert. Man hat eine gefährliche, eine ansteckende Krankheit. Nun, damals im Gesetz von dem Volk Israel Da gab es sogar ziemlich viele Gesetze, die sich ganz konkret mit dieser Krankheit beschäftigten. Das war so, dass eigentlich kapitelweise, seitenweise nur im Gesetz nur um diese Krankheit ging. Wenn wir das mal mit unserem deutschen Gesetzbuch vergleichen, dann würde das so sein, als ob paragraphenweise, seitenweise unser deutsches Gesetz, was sich ja um alle möglichen Dinge kümmern muss, nur um ansteckende Krankheiten geht. Ja, wir würden fragen, ja, muss denn das sein? Nun, im Gesetz vom Volk Israel, im Gesetz Gottes, da wird deutlich, dass es eben nicht nur um diese hygienischen Dinge geht, nicht nur um die Ansteckungsgefahr, nicht nur um die medizinischen Aspekt, sondern es ging um Reinheit und Unreinheit im geistlichen Sinn. Das Volk Israel, das musste ein reines Volk sein. In der Mitte des Volkes war die Stiftshütte oder später der Tempel. Und das bedeutete, dass das ganze Volk rein sein musste. Innerlich und äußerlich. Und der Aussatz, also diese Hautkrankheit, das war sozusagen das Zeichen für Unreinheit. Wer diese Krankheit hatte, durfte sich nicht nur nicht den Menschen nähern, sondern er durfte erst recht nicht zum Tempel. Und das bedeutet, dass er getrennt war von der Anbetung, dass er getrennt war von dem Opferkult. Das heißt, er war getrennt von der Versöhnung. Er konnte nicht wie alle anderen zum Tempel gehen und dort Vergebung für seine Sünden durch ein Opfer bekommen. Einer, der aussätzlich war, der war körperlich starke Mitleidenschaft gezogen. Er hatte körperliche Schmerzen. Er war gesellschaftlich außen vor. Er war absolut isoliert. Und er war auch absolut von Gott getrennt. Und weil das so war, war Aussatz auch ein Zeichen der Strafe Gottes. Und das haben sich nicht die Leute so ausgedacht, oh, du bist bestimmt von Gott gestraft, sondern Gott hat das tatsächlich so verwendet. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo die Schwester und der Bruder von Mose, Miriam und Aaron, sich gegen ihn auflehnen. Die wollen auch dieselbe Stellung, die Mose hatte. Und da entbrennt der Zorn Gottes und die Miriam wird komplett aussätzig. Und sie musste vor das Lager, ich glaube 7 Tage. Oder ein weiteres Beispiel, der Knecht von dem Propheten Elisa, der sogenannte Gehasi, der sein Knecht war in der Zeit, als Naeman, der Syrer, also auch ein Mann, der am Aussatz litt, geheilt wurde. Der ging dann diesem Naeman nach und wollte das Silber von ihm haben, was er eigentlich dem Elisa geben wollte, was Elisa abgelehnt hatte. Er wollte sich sozusagen heimlich bereichern. Hat gesagt, ja, Elisa hat sich's anders überlegt. Und Gott strafte ihn mit Aussatz. Da steht, er war bis zu seinem Lebensende aussätzig und der Aussatz sollte von seiner Familie, von seinen Nachkommen auch nicht weichen. Und noch ein Beispiel. Der König Usia, eigentlich ein guter König, als er einigermaßen gefestigt war, als er seine Herrschaft etabliert hatte, überhob sich sein Herz, steht da in 2. Chronik 26. Und er dachte, ach, Gott scheint mich so gesegnet zu haben, Gott scheint mich so toll zu finden, jetzt kann ich mal das Räucheropfer am Tempel darbringen, was eigentlich nur die Priester durften. Und da kamen die Priester und haben gesagt, das darfst du nicht tun. Und dann wurde er zornig. Und dann ließ er seinen Zorn raus. Und in diesem Moment, da brach der Aussatz auf seiner Stirn aus. Also Gott hat ihn unmittelbar gestraft mit diesem Aussatz. Er wurde aus dem Tempel hinausgetrieben. Also stellt euch diesen Hintergrund vor. Ja, diese ganzen Gesetze, wirklich 6, 7 Kapitel allein in dem 3. Buch Mose, die nur um Aussatz gehen. Stellt euch diese Isolation vor, stellt euch diese körperlichen Nöte dieser Kranken vor. Die waren wirklich verloren. Aussatz war, ist das Beispiel, das äußere Kennzeichen für Verlorenheit. Die waren einsam, ausgestoßen und letztendlich dem Tod preisgegeben. Die waren getrennt von Gott. Und kein Wunder, dass sie diese Chance, als Jesus an ihnen vorbeigeht, ergreifen und ihre Stimme erheben und rufen, Herr, erbarme dich uns. Und dieser Ruf macht deutlich, dass sie die Autorität von Jesus tatsächlich anerkennen. Dass sie tatsächlich davon ausgehen, dieser Mann könnte uns helfen. Und tatsächlich, Jesus hilft ihnen. Jesus schickt sie zu den Priestern. Und auch das war nach dem Gesetz gefordert. Wenn man rein geworden ist von einem Aussatz, musste man sich dem Priester zeigen. Die Priester, die waren sozusagen auch für das Hygieneamt oder für das Gesundheitsamt zuständig. Und die haben dann entschieden, okay, du kannst wieder in die Gesellschaft zurückkommen. Das Ding war, als Jesus ihnen das gesagt hatte, waren sie ja noch nicht rein. Sie waren noch gar nicht gesund. Würden sie jetzt Jesus glauben und würden sie sich aussätzlich krank, wie sie waren, auf dem Weg zum Priester machen? Das ist auch wieder ein bisschen so wie bei Naaman, der musste sich 7-mal im Jordan untertauchen. Und dieses Untertauchen im Jordan, das war jetzt nicht das magische Ritual, durch das er gesund wurde, sondern das war im Prinzip der Test. Er sollte zeigen, dass er wirklich den Worten Gottes glaubt. Und wir lesen hier schlicht, und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Da wurden sie gesund. Also sie hatten den Test bestanden, sie sind tatsächlich losgegangen und während sie gingen, wurden sie gesund. Und nicht nur das, sondern sie wurden damit wieder in die Gesellschaft aufgenommen. Sie konnten zu ihren Familien zurückkehren. Sie konnten wieder zum Tempel gehen. Sie konnten wieder in Gottes Nähe treten. Sie waren keine Ausgestoßenen mehr. Eben gerade waren sie noch total verloren, den Tod preisgegeben. Und jetzt waren sie wieder mittendrin, ihr Leben begann neu. Man könnte tatsächlich sagen, sie waren wiedergeboren. Sie waren gerettet. Viele, viele, viele Gründe, um dankbar zu sein. Diese Heilung, diese Rettung, das war keine Selbstverständlichkeit. Nun, aber wir lesen weiter. Keiner kehrt um Jesus zu danken und Gott die Ehre zu geben. Außer einer. Und dieser eine war ein Homosexueller. Nein, das steht dort nicht. Er war ein Punker. Auch nicht. Er war ein Süchtiger. Steht auch nicht. Da steht ein Samariter. Aber ein Samariter damals war sowas. Das war einer, der ausgestoßen war. Einer am Rand der Gesellschaft, nein, noch weit darüber hinaus. Ein Samariter wurde von den Juden auch ohne Aussatzkrankheit als unrein betrachtet. Entweder hattest du Aussatz oder du hast heute einen Samariter die Hand gegeben. Darfst in beiden Fällen nicht zum Tempel kommen. Ein Samariter, das war der, von dem es keiner erwartet hätte. Jetzt könnt ihr euch mal überlegen, von wem wir es in unserer Gesellschaft, in unseren Kreisen nicht erwarten, dass da eine Rückmeldung kommt, dass da Dankbarkeit kommt, dass da Erkenntnis kommt über das, was da geschehen ist, wenn man jemand was Gutes tut. Das war der, von dem es keiner erwartet hat. Und gerade dieser kehrt um und dankt für seine Reinigung. Und wir lesen, dass er braucht sich nicht mehr aus der Ferne rüberrufen, sondern er geht jetzt direkt zu Jesus. Er kann sich im Namen, Vers 16, er fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. In dem Gesetz steht, wer vom Aussatz rein wurde, der musste sich eigentlich den Priestern zeigen und danach ein Opfer bringen. Die Juden, die mussten also zum Tempel nach Jerusalem gehen. Und der Samariter, der müsste dann wahrscheinlich zum Berg Gerizim gehen, dort wo die Samariter ihre Opfer darbrachten. Aber dieser Samariter hier, der stellt sich diese Frage gar nicht. Der geht, wie Jesus gesagt hat, zum Priester, der merkt, der wird gesund und er dreht sofort um und geht zurück zu Jesus, um ihm Danke zu sagen. Um Gott dafür zu preisen. Vielleicht haben die anderen 9 ja auch irgendwie Gott gedankt. Aber dieser Samariter, der verbindet das Wirken von Jesus mit dem Wirken Gottes. Er bringt es miteinander im Zusammenhang. Er pries Gott, steht dort, und gleichzeitig warf er sich Jesu zu Füßen. Ja, er erkannte das Wirken Gottes in Christus, durch Christus. Und Jesus fragt nun auf dreifache Weise, wo die neun anderen sind. Und das wird schon richtig unangenehm. Ja? Sind denn nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Also es ist richtig peinlicher Moment. Diese 9 haben Heilung erfahren, sie haben Gottes Gnade erfahren. Sie haben tatsächlich leibhaftig ein Wunder erfahren. Warum erkennen Sie nicht, was dieser Samariter, dieser Ausländer erkannt hat? Nun, diese 9 waren anscheinend viel mehr auf ihre Heilung, auf ihre Rückkehr in die Gesellschaft, auf ihr neues Leben fixiert, als auf Christus, durch den sie das bekommen haben. Sie wollten die Heilung, aber nicht den Heiland. Und das Interessante ist hier wiederum die Verbindung, die Jesus aufstellt. Die Umkehr zu ihm verbindet er damit, Gott die Ehre zu geben. Das ist ganz wichtig. Mit anderen Worten, wenn die anderen wirklich Gott die Ehre für ihre Rettung geben wollen, wenn sie ihm dafür dankbar sein wollen, dann müssen sie zu Jesus umkehren und sich vor ihm beugen. Das gehört zusammen. Gott die Ehre geben und an Jesus zu glauben, gehört auch nicht nur irgendwie zusammen, sondern es ist definitiv miteinander verbunden. Wir geben Gott die Ehre, wenn wir an Jesus glauben. Und wer an Jesus glaubt und so Gott die Ehre gibt, der ist wirklich gerettet. Und darum spricht Jesus diesen Samariter am Ende das so zu. Vers 19, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und dieses gerettet, das bezieht sich auf die ewige Rettung. Ja, dass er körperlich gerettet war, das stand ja schon fest. Er war gesund geworden. Und nun spricht ihm Jesus die Rettung seiner Seele zu. Warum? Weil er glaubt. Die anderen 9 haben Gottes Gnade erfahren, aber sie haben nicht angemessen darauf geantwortet. Dieser Samariter, der bekommt jetzt einen besonderen Zuspruch. Und dieser Zuspruch, der ist noch viel wichtiger als die körperliche Heilung. Dein Glaube hat dich gerettet. Dieser Samariter antwortet durch Glauben und das führt zur ewigen Rettung. Was können wir heute aus dieser Geschichte lernen? Mit wem sollen wir uns hier vergleichen? Gut, wir haben vielleicht keine ansteckende Hautkrankheit, hoffe ich jedenfalls, außer mein Sohn, der hat sie, deshalb ist er heute nicht hier. Aber wisst ihr, wir tragen diese Kennzeichen, beziehungsweise wir trugen diese Kennzeichen dieser Aussatzkrankheit an uns. Wir waren genauso in diesem Zustand wie diese Aussätzigen. Mit Sünden beladen. Innerlich von Sünde gefangen genommen. Das heißt, wir waren geistlich aussätzig. Wir waren verloren, wir waren ausgestoßen, wir waren getrennt von Gott. Bis in unsere tiefste Tiefe hinein, bis in unser Herz. Nichts mit, ich bin äußerlich im Leben ein bisschen schlecht, aber ganz tief im Herz, da habe ich einen guten Kern. Nein, wir waren bis in unser tiefstes Herz verloren. Getrennt von Gott. Und wir hatten, wie diese Aussätzigen, keine Chance auf Rettung. Jesus war damals auf dem Weg nach Jerusalem. Lukas, das habe ich ja schon gesagt, er betont das immer wieder. Er war auf dem Weg, uns zu helfen, uns Verlorene zu retten. Er war auf dem Weg zum Kreuz. Und dort hat sich Jesus töten lassen, um uns zu heilen, um uns gesund zu machen. Ja, er hat sich töten lassen, um uns das Leben zu geben. Das ist die Gnade Gottes. Dort wurde die Gnade Gottes deutlich. Aber jetzt komme ich nochmal auf die Frage vom Anfang. Hast du in der letzten Woche einmal vom Herzen deine Dankbarkeit darüber zum Ausdruck gebracht? Hast du sie mal einmal vom Herzen wirklich gespürt? Oder hast du vielleicht schon vergessen, was es heißt, verloren zu sein? Oder haben wir vielleicht das Staunen über die Gnade, die uns widerfahren ist, verloren? Ist es vielleicht der Zustand der Sündigkeit oder dieses Problem der Sünde, das Problem der Schuld gar nicht mehr so bewusst? Was ich damit sagen will, sind wir vielleicht so wie diese Neun? Wir haben Gottes Gnade erfahren. Wir haben sogar Rettung in Christus empfangen. Und was ist unsere Reaktion darauf auf Dauer? Wir gehen zurück ins Leben, anstatt zurück und immer wieder zurück zu Christus. Wir gehen zurück ins Leben und kümmern uns den lieben langen Tag um uns, um unsere Angelegenheit, anstatt um Christus. Obwohl wir allen Grund haben, dafür dankbar zu sein und diesen Dank an Christus zu zeigen. Also was machen wir? Wir betrachten unsere Rettung als selbstverständlich. Als normal. Wir sind Christen, ja. Und das ist auch gut so, da freue ich mich. Aber jetzt geht es ja weiter irgendwie im Leben. Ja klar, wir danken im Gebet regelmäßig für das Heil, für Christus, für unsere Rettung. Aber sind wir wirklich von Herzen dankbar? So wie dieser Samariter. Wisst ihr, das, was Christus an uns getan hat, das war nicht weniger als das, was er an diesen Samariter getan hat. Dieser Samariter stand krank, äußerlich, innerlich, vor der Tür, vor dem Dorf. Und Jesus hat ihm Leben geschenkt. Und das hat Jesus auch uns geschenkt. Sind wir wirklich von Herzen dankbar darüber oder betrachten wir das mehr und mehr als Selbstverständlichkeit? Die Botschaft dieser Geschichte, die lautet nicht, sei dankbar, indem du erstens laut singst, zweitens dich vor Jesus niederkniest und drittens glaubst. Nein, diese Botschaft, die würde uns nicht dankbar machen. Diese Botschaft würde nicht unser Herz verändern. Wenn ich euch regelmäßig auffordere, seid dankbar, das bringt nichts. Und wisst ihr, wenn sich nicht unser Herz verändert, wenn wir nicht von Herzen dankbar sind, dann will Gott keinen Gesang von uns und keine Opfer und keine religiösen Übungen. Wir haben das in Psalm 51 heute gehört. David sagt, ja, dir gefallen diese ganzen Opfer nicht. Nein, wenn das Herz nicht dabei ist, dann ist es kein Dank, sondern es ist Hohn und Heuchelei. Wir singen so viele Danklieder jeden Sonntag und die Woche über. Wir beten so oft und danken für unser Heil. Ist unser Herz dabei? Sind wir wirklich von Herzen dankbar? Nun, wie lautet denn jetzt die Botschaft von dieser Geschichte? Wie können wir denn von Herzen dankbar werden? Die Botschaft lautet, du hast so viel, für das du dankbar sein kannst. Ja, nicht sei dankbar, sondern du hast so viel, für das du dankbar sein kannst. Schau dir an, wie mächtig und wie gnädig Christus ist. Sieh, woraus und wofür er dich gerettet hat. Er hat dir deine Sünden vergeben. Er ist tatsächlich für deine Sünden gestorben. Er hat deine Schuld, die du vor Gott hast, deine ewige, deine riesengroße Schuld bezahlt. Er hat dich gerettet vor der ewigen Verdammnis. Er hat dich gerechtfertigt vor Gott. Er hat dich zum Kind Gottes gemacht. Er hat dich hineingenommen in die Familie Gottes. Er hat dir einen Sinn in deinem Leben gegeben. Du hast jetzt etwas, wofür du leben kannst, worauf du hinarbeiten kannst, worauf du dich freuen kannst. Und nicht nur das, sondern du gehörst auch zu den Mitarbeitern Gottes. Du darfst die Gnade, die du empfangen hast, weitergeben. Ja, du kannst dieses Leben sinnvoll nutzen, du kannst diese Dinge in diesem Leben, selbst deine materiellen Güter, so nutzen, dass du ewige Schätze damit sammelst. Das Wort Gottes will uns nicht Dankbarkeit befehlen, aber es will uns aufzeigen, wie viel Grund wir zum Danken haben. Schaut auf Jesus, schaut auf das, was er getan hat. Christus ist gekommen, um total Verlorene für ewig zu retten. Und dafür können wir ihm tatsächlich ewig dankbar sein. Das, was Christus für uns getan hat, nochmal, das ist nicht selbstverständlich. Dass dort die 10 Aussätzigen auf einmal wieder zurück ins Leben konnten, das war nicht selbstverständlich. Das war alles andere als selbstverständlich. Aber unsere Dankbarkeit dafür, die sollte selbstverständlich sein. Paulus, der hat das so praktiziert. Ich möchte uns einfach noch ein paar Verse aus seinen Briefen vorlesen. Er beginnt seine Briefe immer und immer wieder mit diesem Dank. Und wir merken, dass bei Paulus, dass es tatsächlich von Herzen kommt. Korintherbrief. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Jesus Christus gegeben ist. Epheserbrief. Sagt alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles in den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Philipperbrief. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitten tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium. Kolosserbrief. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Thessalonischer Brief. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt allen gegenüber. Lasst uns in diesem Dank Einstimmung. Amen. Dazu wollen wir jetzt ein, und zwar die zweite.